Yes, schön, dass du da bist zu unserer Predigtreihe Beziehung stark. Chris hat es gesagt, wir beschäftigen uns damit, wie wir in unserem Beziehungsnetzwerk miteinander umgehen. Und da haben wir auch dreimal das Thema Ehe. Und Markus hat in der ersten Predigt zum Thema Ehe gesagt, in der Ehe geht es nicht darum, dass ich glücklich werde, sondern vor allen Dingen geht es um Einheit. Darüber wollen wir reden, über Einheit leben. Und heute sind wir bei der dritten Ebene von Einheit in der Ehe angekommen. Nämlich der Sexualität, der körperlichen Einheit zwischen Mann und Frau. Und vielleicht hast du das Bild von Christen, dass sie immer darüber reden beim Sex, wie es nicht geht. Ja, und da ist auch ein bisschen was dran, deswegen wollen wir es heute machen. Wir wollen darüber reden, wie Gott sich das Thema gedacht hat. Und es ist schade, dass es darum so selten geht, dass es so oft darum geht, was sind so die Probleme. Denn Gott hat sich das Thema Sexualität ausgedacht, das lesen wir in der Bibel. Und wir sind davon überzeugt, dass er uns das Thema geschenkt hat. Vielleicht bist du auch nicht verheiratet, bist Single und denkst dir, okay, ich sitze jetzt hier, wir reden über Sexualität, warum sollte ich hier bleiben? Es gibt zwei gute Gründe, die ich dir mitgeben möchte, warum sich das auch für dich lohnt. Der erste ist, dass es in der Bibel oft darum geht, heute für morgen zu lernen. Ja, vielleicht wirst du eines Tages heiraten und dann hoffe ich, dass das heute was ist, was du dir mitnehmen kannst und was für dich sozusagen eine gute, vielleicht ein Stück weit eine Vorbereitung ist auf das, was kommt. Der zweite Grund ist, dass Versuchung in unserem Leben unerfüllte Sehnsüchte nimmt und sie in Begierden verwandelt. Ja, die Sehnsüchte hat Gott uns reingelegt, die sind gut, aber die Begierde möchte dich dazu bringen, Dinge zu nehmen ohne Gott, ja, ohne Gott zu fragen, hey, wie hast du dir das eigentlich gedacht, sondern sich das selber zu nehmen, zu sagen, ich weiß besser, wie es geht. Ja, das ist das Ziel von Versuchung. Und je weniger wir mit Gottes Augen auf eine Sache schauen, ja, je weniger wir Gottes Blick zum Thema Sexualität haben, desto leichter hat es die Versuchung in unserem Leben, Lügen reinzubringen, ja. Und je mehr wir verstehen, wie Gott über eine Sache denkt, desto leichter fällt es uns, ihm zu vertrauen, auch wenn wir das gerade nicht haben, was wir uns eigentlich wünschen. Und gerade im Bereich Sexualität ist das total wichtig, denn gerade in diesem Bereich werden uns so viele halbe Wahrheiten und ganze Lügen verkauft. Ja, die Popkultur möchte dir sagen, Sex schafft Einheit. Ja, Sex gibt dir einen sicheren Rahmen für eine Beziehung. Sex erfüllt dich, das gibt dir Freiheit, das ist dein Teil deiner Selbstbestimmung. Ja, unsere ganze Umwelt schreit uns praktisch an und sagt, hey, das ist das Ding. Ja, das ist das, was dir wirklich Freude bringt und was die Beziehung so richtig ausmacht. Ja, in jedem Hollywood-Film wird das ziemlich deutlich. Und ein Stück weit stimmt das auch. Ja? Denn durch Sexualität, durch körperliche Intimität, gehst du eine körperliche und emotionale Bindung mit einem anderen Menschen an. Und diese Bindung ist stark genug, dass sie großen Schaden hinterlässt, wenn sie zerreißt. Aber sie ist nicht stark genug, um eine wirklich tragfähige Grundlage für eine lebenslange Beziehung zu sein. Ja? Denn wenn wir in die Sexualität dieses Ziel reinlegen, das soll unsere Beziehung bestimmen, ja, wie das in den Filmen immer so dargestellt wird, dann geht man halt getrennte Wege, wenn es im Bett nicht mehr läuft. So einfach ist das, so funktioniert das in unserer Welt, so funktioniert das in den Medien. Das ist leider die traurige Realität. Ja? Also Sexualität, körperliche Intimität ist total wichtig, aber es ist kein stabiles Fundament für eine lebenslange Beziehung. Und das gilt auch für alles andere, was wir Menschen uns so raussuchen, als ja, Fundament unseren Beziehungen, ja, das gemeinsame Haus, die Kinder, die Hobbys, die man teilt. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr so cool ist, wenn man es irgendwann nicht mehr fühlt, ja, dann trennt man sich halt. Gott hat sich das genau andersrum gedacht. Erst das Fundament, dann die gelebte Beziehung. Und wir wollen starten direkt am Anfang der Bibel. Da führt Gott dieses Prinzip Ehe ein und er sagt in 1. Mose 2, übrigens noch bevor die Sünde in die Welt gekommen ist, also das ist jetzt ein paradiesischer Zustand sozusagen, da sagt er, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ja? Gott beschreibt hier gegenüber Adam, was er tun wird. Also Adam, der erste Mann, Eva, die erste Frau. Und Gott sagt, dass Adam das Erste, was er tut, ist, dass er eine Entscheidung trifft, nämlich er wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen oder auch kleben oder anhaften. Er wird sich an sie binden und dann werden sie zu einem Fleisch werden. Das heißt, am Anfang steht dieser Bundesentschluss, also ich binde mich verbindlich an meine Frau, und die Folge ist dieser Prozess, sie werden zu einer Einheit, zu einem Fleisch. Im Alten Testament steht dieses eine Fleisch übrigens nicht nur für das Körperliche, sondern für das Ganze. Das heißt, hier wird eine Entscheidung getroffen, sich zu verbinden, lebenslang, und die Folge ist, dass Mann und Frau immer mehr zu einer Einheit werden. Das heißt, Sexualität schafft und sichert nicht diese Einheit, sondern Sexualität lebt die Einheit aus, die Mann und Frau durch diesen Bund eingegangen sind. Ja? Und nach Gottes Gedanken, das sehen wir in Vers 25, ist das ohne Scham, ja? Ohne Schuld, ohne Streit, ohne Leid. Ja? So hat Gott sich das gedacht, eine vollkommene Einheit. Und dieser Unterschied, ob die Sexualität Einheit schafft oder ob sie Einheit auslebt, ist total wichtig, denn sie gibt der Sexualität genau den richtigen Stellenwert. Auf der einen Seite wird die Intimität nicht erhöht zu etwas, was sie gar nicht sein kann, ja, was ihr viel zu hohen Anspruch bringt, und wenn sie diesen Anspruch nicht mehr erfüllt, dann zerbricht die Beziehung. Auf der anderen Seite macht es körperliche Intimität zu etwas total Wertvollem. Ja, es ist etwas total Wichtiges, übrigens auch das ganze Eheleben lang, um diese Einheit auszuleben. Also Gott gibt der Intimität einen total hohen Wert. Und er freut sich daran, wenn Ehepaare sich daran erfreuen. Das sehen wir daran, dass es in der Bibel ein ganzes Buch gibt, ein ganzes Buch zum Thema Liebe und Sexualität. Und zwar geht es in diesem Buch um die Liebesgeschichte zwischen einem Mann, ja, und zwar dem König Salomo, der das wahrscheinlich auch geschrieben hat, und seiner Frau, die im Hohelied Sulamit genannt wird. Es geht um Liebe und es geht auch um richtig guten Sex. Und dieses Hohelied, ich kann da jetzt nicht so richtig viel zu sagen, einfach einmal kurz als Überblick. Es beginnt mit einem Rückblick mit der Beziehungsgeschichte, wie sie sich kennengelernt haben, ja, wie sie dann miteinander umgegangen sind, so vor der Ehe, auch total spannend. Und dann kommt in Kapitel 4 kommt dann die Hochzeit, ja, und dann kommt eben am Ende von Kapitel 4 die Hochzeitsnacht, ja, und dann kommt ganz am Ende von Kapitel 4 im wahrsten Sinne des Wortes der Höhepunkt der Hochzeitsnacht. Und genau am Höhepunkt, als die beiden da ankommen, sagt Gott wie aus dem Off: Esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Das ist Gottes Statement zum Sex von Mann und Frau. Richtig nice, oder? Also das ist so ganz anders, wie wir oft über christliche Ethik denken. Also es ist eine total coole Zusage, es ist ein total cooles Geschenk, ganz viel Freiheit da drin, ja. Körperliche Einheit zu leben bedeutet, dass Mann und Frau sich an der gemeinsamen Sexualität erfreuen. So hat Gott sich das gedacht, ja. Das sagt uns das Hohelied. Und ganz wichtig, werden wir auch später noch hören, das geht um beide, ja. Also das ist nicht nur was für den Mann, wie man vielleicht irgendwie das Klischee in dem Kopf ist, sondern es geht darum, dass beide sich an der Sexualität erfreuen, und Gott freut sich darüber, wenn wir uns darüber freuen. Das schon mal als kleiner Disclaimer, das heißt natürlich nicht in unserer Welt oder in unserer gefallenen Welt, dass das die ganze Zeit 100% jederzeit der Fall ist, dass beide immer die gleiche Freude daran haben, aber das Ziel ist, dass im Mittel wir so Ehe leben. Das Problem ist nur, wir leben nicht in der paradiesischen Zustand, den Gott am Anfang geschaffen hat, sondern wir leben in einer gefallenen Welt. Ja, wir Menschen haben uns entschieden, uns von Gott abzuwenden. Das bedeutet auch, dass wahrscheinlich jeder von uns mit kaputten Bildern, mit ungesunden Vorstellungen, ja, mit gewissen Erwartungen, die auseinanderdividieren, mit Wunden, mit Narben, ja, und vielleicht sogar auch durch Missbrauch in Beziehungen und in Ehe gehen. Ja. Und wir bringen diesen ganzen Rucksack mit, den wir so angesammelt haben in unserem Leben, und bringen das mit in die Ehe. Und dann wachen wir eines Tages auf und fragen uns, Warum läuft es nicht? Ja? Warum ist dieses Thema Sexualität, Intimität, warum ist das so schwierig? Warum hat das für mich vielleicht so viel mit Scham zu tun? Warum fühle ich mich nicht gesehen, meine Bedürfnisse nicht gewürdigt? Warum führt Sex bei uns so oft zu Streit? Und das Coole ist, dass die Bibel total realistisch ist. Ja? Es ist ein Buch, das ist nicht irgendwie ja, so ein Helden-Epos, sondern das betrachtet uns Menschen total realistisch und es betrachtet den perfekten Gott total realistisch. Und im Hohelied, obwohl das ein Lied ist, ja, das ist eine Dichtung, also das ist Poesie, gibt es trotzdem direkt nach der Hochzeitsnacht, nach dem Höhepunkt, einen fetten Streit. Ja? Direkt nach dem Höhepunkt, nach diesem wunderschönen Erlebnis kommt direkt ein fetter Streit. Und es geht um Sex, unerfüllte Bedürfnisse, unterschiedliche Erwartungen und leidenschaftliche Versöhnung. Und da steigen wir ein ins Hohelied. Wenn du die Bibel mit hast, kannst du sie aufschlagen, wenn du möchtest, in Kapitel 5. Vielleicht ist es ein bisschen klein, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich lese es auch gleich einmal vor. Ab Vers 2, also direkt nach diesem Vers, esst und berauscht euch an der Liebe. Und hier beschreibt jetzt Sulamit, die Ehefrau von Salomo, aus ihrer Perspektive dieses Erlebnis. Sie sagt, ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft. Öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von den Tropfen der Nacht. Ich habe mein Kleid doch schon ausgezogen und müsste es wegen dir wieder anziehen. Ich habe meine Füße gewaschen und müsste sie wieder beschmutzen. Mein Geliebter streckte die Hand durch die Luke, da bebte mein Inneres ihm entgegen. Ich stand auf, um meinen Liebsten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Myrrhe, durch die Griffe des Riegels meine Finger von flüssiger Myrrhe. Ich öffnete meinem Geliebten, doch er war weggegangen. Mein Geliebter war fort. Entsetzen packte mich. Er ist fort. Ich suchte ihn und konnte ihn nicht finden. Ich rief, doch er antwortete nicht. Salomo ist König und der hat offensichtlich in einem anderen Haus oder in einem anderen Raum gelebt, das wissen wir jetzt nicht genau, als seine Frau, ja, vielleicht eher im Palast, sie hatte vielleicht so einen eigenen Palast, man weiß es nicht genau, aber es ist durchaus plausibel, sie war auch nicht seine einzige Frau. Das war damals bei ihm so, dass er schon auch mehrere hatte, am Ende seines Lebens auch leider ziemlich zu viele, aber hat er leider ein bisschen selber ad absurdum geführt. Aber auf jeden Fall ist es seine Frau, seine Lieblingsfrau, die, wo er ein Gedicht drüber schreibt, ja. Und er kommt jetzt nachts dahin und er möchte Sex, ja. Und man könnte jetzt sagen, okay, das ist irgendwie Klischee, ja, der Mann möchte Sex, die Frau irgendwie nicht, ja, typisch in Schlafzimmern auch hier in Deutschland. Nun ist aber wichtig, dass wir wissen, Sulamit hat eigentlich gar nicht an sich damit ein Problem. Ja, sie hat die Hochzeitsnacht mindestens genauso genossen wie Salomo. Also es ist jetzt nicht so, ja, dass er immer der ist, der will und sie immer die ist, die nicht will. Sondern beide haben diese Liebe und auch diese Nacht sehr genossen. Das Problem ist nur, dass hier beide unterschiedliche Bedürfnisse haben und sie aneinander vorbei kommunizieren und sie aneinander vorbei erwarten. Wir sehen, dass Salomo mitten in der Nacht einfach reinkommt, anklopft. Wir lesen nichts davon, dass sie miteinander geredet haben, dass sie irgendwie Beziehung gelebt haben, sondern er klopft einfach an und sagt, mach mir auf, ich möchte zu dir kommen. Auf der anderen Seite, man muss ihn aber zugutehalten, ja, dass er probiert von innen durch die Luke die Tür zu öffnen und als er merkt, nee, da ist nichts, ja, dann geht er auch weg. Also er bedrängt sie nicht, zieht sich dann aber auch direkt zurück. Sulamit dagegen geht auf dieses Bedürfnis von ihrem Mann gar nicht erst ein. Ja? Also sie sagt direkt, nee, ich kann nicht, ja, weil ich habe mein Kleid schon ausgezogen, ich habe meine Füße schon gewaschen. Also sie sucht sich Ausreden, warum sie nicht möchte, um diesem Bedürfnis ihres Mannes auch gar nicht erst nachzugehen. Als sie dann merkt, er ist doch mein Geliebter, ja, ich habe mich doch so daran gefreut, was wir zusammen erlebt haben an der Intimität, eigentlich würde ich jetzt doch gern mit ihm Sex haben. Da ist er schon weg. Ja, sie haben beide aneinander vorbei erwartet und dann auch aneinander vorbei geredet. Sie haben noch nicht gelernt, darüber zu sprechen, was sie sich wünschen und was gerade möglich ist. Und In unserer Ehe in den ersten Monaten war das ziemlich ähnlich. Ja? Auch für uns war das ein schwieriges Thema und war das jetzt nicht so, berauscht euch an der Liebe, also zumindest nicht immer, sondern es war immer wieder so, dass da auch Konflikte dabei rausgekommen sind. Denn wir hatten unterschiedliche Erwartungen, ja, hatten vielleicht unterschiedliche Vorstellungen mitgebracht, dann haben sich die nicht erfüllt und wir haben nicht darüber geredet. Das heißt, da hat sich etwas angestaut und dann hat es auch zum Beispiel, also gerade mich hat es dann auch ein Stück weit unter Druck gesetzt und Druck und an Liebe berauschen passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Diese Schwierigkeiten oder diese unterschiedlichen Erwartungen, diese Bedürfnisse können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und vielleicht ist das bei euch ganz anders als bei mir. Ja, das ist sehr individuell. Aber in allen diesen drei Bereichen, ja, sowohl körperlich als auch emotional als auch geistlich, können Probleme schlummern, die Leidenschaft, die Intimität verhindern. Und besonders wenn man nicht darüber redet, dann wird das eben bleiben. Wir leben in einer gefallenen Welt. Ja, ich setze jetzt einfach mal voraus, dass jeder so ganz grundsätzlich weiß, wie Sexualität anatomisch funktioniert. Das muss ich euch jetzt nicht erklären. Aber es kann durchaus sein, dass das für Leute auch schmerzhaft sein kann. Ja? Dass das nicht immer so angenehm ist, weil Menschen einfach unterschiedlich gebaut sind oder ja, weil das einfach irgendwie ja, aus irgendwelchen Gründen schwierig ist. Ja, es können Krankheiten verhindern, dass man diese Leidenschaft ausleben kann. Es wird immer Situationen geben, mindestens einmal im Monat, wo das irgendwie nicht so einfach ist mit der Sexualität. Ja, es gibt viele körperliche Gründe, warum das nicht so einfach sein kann. Es gibt aber auch viele emotionale Gründe, die das verhindern und vielleicht sogar noch viel mehr als körperlich. Ja, ich glaube, das ist sogar die häufigste Ursache, dass das Thema Sexualität für uns so viel mit Schmerz verbunden ist. Es kann sein, ja, dass du vielleicht ein negatives Bild über das Thema Sexualität mitbekommen hast. Vielleicht ist das mit ganz viel Scham verbunden, ja, weil du deinen Körper nicht annehmen kannst, weil du mit dir selber nicht zufrieden bist. Vielleicht hat das mit Druck zu tun, ja, dass du das Gefühl hast, ich muss leisten. Vielleicht ist das aber auch Enttäuschung, wenn du deine Erwartungen nicht erfüllt bekommst. Und dann schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit, die du mitbringst, vielleicht aus der Zeit, wo du noch kein Christ bist, vielleicht aber auch aus der Zeit, wo du Christ bist, ja. Vielleicht sind da falsche Erwartungen durch Pornografie oder dein Partner hat Erfahrungen in Pornografie und du hast das Gefühl, ich kann die Erwartungen von ihm oder ihr nicht erfüllen oder du hast sogar Missbrauchserfahrungen. Und all diese Dinge nehmen uns an, die Freude an der Intimität. Manchmal ist es aber auch ziemlich banal, ja, dass einfach in der Situation die Verbundenheit fehlt, ja, dass gerade bei den Ehefrauen die emotionale Verbundenheit zu ihrem Mann fehlt, ja, dass wenig Beziehung gelebt wurde, vielleicht wie bei den beiden, ja, oder dass man das Gefühl hat, es geht immer nur direkt zur Sache, ja, wenn wir ein bisschen kuscheln. Also es fehlt diese emotionale Verbundenheit, die die körperliche Intimität immer umschließen sollte. Oder es können auch ganz pragmatische Dinge sein, du bist abgelenkt, weil die Küche nicht aufgeräumt ist oder weil du noch so viel zu tun hast oder weil die Kinder einfach die Intimität im Keim im Alltag ersticken. Also es gibt ganz viele Gründe, die emotional problematisch sein können. Es gibt aber auch geistliche Gründe und es hat oft damit zu tun, dass wir Sexualität mit Macht verknüpfen. Ja? Also Sexualität kann auch missbraucht werden und meistens steckt da ein geistlicher Grund hinter. Entweder wird Sex als Mittel zur Macht missbraucht, ja, wenn ich das als Bestrafung oder als Belohnung benutze, ja, weil ich gerade wegen was anderem bockig bin und sage, nee, dann gibt's das jetzt nicht, oder weil ich sage, ich möchte jemanden zu etwas bringen, ja, und deswegen werde ich mit ihm intim oder mit ihr, nur weil ich das bekomme, was ich möchte. Andersrum kann Macht auch als Mittel zur Sexualität missbraucht werden, ja, dass ich entweder körperlich oder verbal jemanden überzeugen möchte, ja, oder ihm Druck mache, vielleicht auch geistlichen Druck, um eben Intimität zu bekommen. Und beides, ja, sowohl Sex als Mittel zur Macht und Macht als Mittel zu Sex missbrauchen, ist Sünde vor Gott. Ja, das ist nicht in Ordnung, Und dahinter steckt eine egoistische Haltung. Da ist nicht Jesus auf dem Thron, sondern ich bin selber auf dem Thron. Meine Bedürfnisse, das, was ich jetzt möchte, und das stelle ich nicht nur über Gott, sondern auch über das, was mein Partner gerade braucht. Ja, also auch geistliche Gründe können ein Leidenschaftskiller sein. Und dann muss ich umkehren zurück zu Christus. Die meisten Probleme auf diesen Ebenen sind aber Dinge, die gelöst werden können. Ja, das sind Probleme, die angegangen werden können. Aber wenn man nicht darüber redet, dann bleibt da eine Mauer. Dann bleibt da eine Beziehungsmauer, dann bleibt da eine Trennung, die Intimität, echte Einheit verhindert. Ja, und wenn man das kultiviert, dann können aus diesen Momenten Vorwürfe werden. Es können ganz unterschiedliche sein, ja. Nie hast du Lust auf Sex. Immer willst du direkt zur Sache kommen. Also total pauschal, ja. Du reduzierst mich total auf meinen Körper, ja. Ich fühle mich gar nicht gesehen. Immer hast du Ausreden, um nicht mit mir intim werden zu müssen. Das heißt, wir machen so eine pauschalen Vorwürfe, die wir nicht nur sagen, sondern die wir auch in unserem Herzen abspeichern. Und das Problem ist, wenn ich diese Vorwürfe in mir abspeichere und ich zum Beispiel das Gefühl habe, meine Frau will immer nur das eine, wenn wir ein bisschen küssen, ja, dann will sie direkt zur Sache kommen, dann werde ich ja auch in Zukunft jedes Mal, wenn wir irgendwie uns näher kommen und intim werden, jedes Mal den Gedanken haben, gleich geht's los, jetzt muss ich schon wieder ran. Ja? Und das verursacht Schmerz, und wenn wir diesen Schmerz kultivieren, diese Vorwürfe, dann wird daraus Bitterkeit. Und diese Bitterkeit zerstört die Beziehung. Und das Palmhohelied steht vor der gleichen Herausforderung. Sulamit sagt dann weiter, es fanden mich die Wächter, die im Hohelied meistens so ein bisschen für das Gewissen stehen, ja. Es fanden mich die Wächter bei ihrem Rundgang durch die Stadt. Sie schlugen und verwundeten mich. Die Wächter auf den Mauern nahmen mir meinen Überwurf weg. Ich beschwöre euch, ihr Töchter von Jerusalem, wenn ihr meinen Liebsten findet, was sollt ihr ihm sagen, dass ich krank bin vor Liebe? Sulamit empfindet Schmerz, als diese Beziehung zerstört ist. Ja, sie empfindet Schmerz, hier dargestellt durch die Wächter. Und gleichzeitig empfindet sie auch Scham. Ja, dieses Bild, sie nahm mir meinen Überwurf weg, ist ein schamhaftes Bild. Ja, das heißt, Sexualität ist an sich was total Schönes, aber wir Menschen machen daraus etwas Schmerzhaftes und etwas Schambehaftetes. Und wir brauchen ein Umdenken. Und es beginnt mit der Frage, wenn du Vorwürfe in deinem Herzen hast oder wenn du diese pauschalen Gedanken bei deinem Ehepartner hast, stimmt das überhaupt? Entspricht das der Realität? Ja, mein Bild, das irgendwie geprägt ist von Schmerz, von Bitterkeit, ist das überhaupt wirklich so? Ja, oder hat sich das nur bei mir eingespeichert? Gleichzeitig auch darüber nachzudenken, wie denke ich über meinen Partner, sondern auch, wie denke ich über Sexualität an sich, ja? Bin ich davon überzeugt, dass das was Gutes ist, was Schönes ist, was von Gott geschenkt ist, ja? Dass das was ist, was zur Freude sein soll, zur Freude aneinander und zur Freude an der Sache und natürlich auch zur Freude am Geber der Gabe, nämlich am Gott. Wie siehst du deine Beziehung zu Gott und deine Aufgabe in der Situation? Auch darüber brauchen wir ein Umdenken. Geht es darum, dass du deine Leidenschaft befriedigt bekommst? Oder geht es darum, dass sich zwei Menschen in Einheit schenken? Und dieses Prinzip, das ist so wichtig, und das formuliert Paulus an anderer Stelle in 1. Korinther 7. Perfekt. Genau, und er sagt, die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Wie jetzt? Ja, wenn ich heirate, dann gebe ich meinen Besitzanspruch auf mich selbst ab. Das Kleingedruckte hätte ich gern vorher gelesen, bevor ich unterschreibe. Wenn ich das gewusst hätte, so, dann hätte ich nicht geheiratet. Es ist nicht total einengend, wenn man so Ehe sieht, ja, macht es nicht unfrei, öffnet es nicht die Tür für Missbrauch. Und ich bin überzeugt, dass das Gegenteil der Fall ist, dass dieses Prinzip dazu gedacht ist, uns frei zu machen, ja, dass dieses Prinzip dazu gedacht ist, eine Ehe zu segnen, zur Freude zu führen und zur Freiheit, ja, denn auf der einen Seite, wenn ich heirate, zumindest in unserem Land, dann lasse ich mich auf eine Ehefrau ein, bei mir war es zumindest so, der ich vertraue, dass sie gut mit dem umgeht, was ich ihr anvertraue. Ja? Ich heirate nicht irgendwem, sondern ich heirate jemanden, den ich liebe und dem ich vertraue. So, das heißt, zum einen gehe ich ja davon aus, dass meine Ehefrau gut mit mir umgeht. Zum anderen, und das ist das Wichtigere, gilt dieses Prinzip für beide gleich. Ja? Paulus sagt nicht nur, die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann, Punkt. Sondern er sagt, die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso verfügt aber auch der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Das bedeutet, Gott gibt beiden den Auftrag, Diener zu sein. Sie für ihn und er für sie. Das heißt, dem Gegenüber so rücksichtsvoll auch sexuell umzugehen, so wertschätzend, als wäre das der eigene Körper, den man ja pflegt, zumindest normalerweise. Das heißt, es ist ein beidseitiger Auftrag. Und hier wird auch deutlich, warum es so wichtig ist, wenn du mit Jesus lebst, dass du eine Ehe nur mit jemandem eingehst, der das auch leben möchte, ja, der auch Gott gehorsam sein möchte. Sonst funktioniert das nicht. Wenn beide sagen, ich will das leben, ja, ich möchte dem anderen dienen, dann kommt keiner zu kurz und beide können sich daran erfreuen. Und gerade wenn du mit Jesus lebst, hast du eigentlich die perfekten Ausgangsbedingungen, das zu leben. Denn du gehörst dir gar nicht mehr. Ja? Ein Kapitel vorher sagt Paulus, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht mehr selbst gehört? Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Ehrt ihn also auch mit eurem Körper. Jesus hat sich für dich hingegeben. Und wenn du entschieden hast, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte für ihn leben, dann hast du das Recht auf dich selbst am Kreuz abgegeben. Du hast es Christus gegeben. Du gehörst schon nicht mehr dir selbst. Und dieser Schritt zu sagen, wenn Gott es möchte, dann vertraue ich mich wiederum meinem Ehepartner an, der ist dann gar nicht mehr so groß. Die Frage ist nur, warum glauben wir 1. Korinther 6, aber 1. Korinther 7? Nee, das ist irgendwie too much. Ja? Dabei gehören wir uns gar nicht mehr selbst. Und die praktische Frage ist denn jetzt, wenn wir das leben wollen oder wenn wir jetzt sagen, oh krass, als Ehepaar haben wir das irgendwie nicht gelebt, wir haben aneinander vorbeigelebt, sehr auf uns geschaut, wir wollen das jetzt leben. Die Frage ist, wer muss denn jetzt anfangen? Irgendwer muss ja den ersten Schritt gehen. Und normalerweise, wenn ich an dieser Stelle stehe und diese Frage als Prediger stelle, dann ist die Antwort du. Ja? Das ist eigentlich immer eine gute Antwort, bei dir fängt es an. Heute würde ich aber tatsächlich als Mann sagen, wir müssen anfangen, die geistlichen, emotionalen und körperlichen Bedürfnissen unserer Ehefrauen zu dienen. Wir als Männer. Warum sage ich das? Erstens, weil Jesus Christus den ersten Schritt gemacht hat, sich uns zu schenken. Er ist Mensch geworden, hat sich hingegeben am Kreuz, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Wir Menschen waren tot in unserer Schuld. Ja? Wir haben Schuld auf uns geladen, jeder von uns, massig in unserem Leben. Wir haben Beziehungen zerstört, wir haben Menschen geschädigt, wir haben schlecht über Menschen gedacht. Ja? Wir waren unfähig, Gott zu lieben und Jesus hat sich uns geschenkt, weil er unsere Unfähigkeit gesehen hat, ja? Unseren Mangel, unsere fehlende Kraft, Gott zu gefallen. Und er ist ans Kreuz gegangen, er hat einen grausamen Tod, ist einen grausamen Tod gestorben, damit, wenn du Jesus dein Leben anvertraust, du Vergebung bekommen kannst für deine Lebensschuld. Dieses Versprechen gilt dir heute noch. Jesus hat alles für dich gegeben, nicht nur ein bisschen, sondern er hat sich ganz für dich hingegeben. Er hätte es nicht tun müssen, aber er liebt dich so sehr. Und wenn du zu Jesus kommst, dich ihm anvertraust, dann bekommst du Vergebung für deine Lebensschuld und kannst in eine neue Liebesbeziehung mit Gott starten. Und die Bibel vergleicht diese Liebesbeziehung zwischen Gott, zwischen Jesus Christus und uns Menschen mit der Ehe. Ja? Und die vergleicht Christus als Mann, der die Frau liebevoll anleitet, und die Gemeinde, also die Christen, als Braut, ja, die sich ihrem Ehemann unterordnet. Das bedeutet, weil Jesus den ersten Schritt gegangen ist, bin ich überzeugt, er ist für uns Männer ein Vorbild, den ersten Schritt zu gehen und unseren Frauen zu dienen. Der zweite Grund ist, dass nicht nur Christus den ersten Schritt gegangen ist, sondern auch Salomo. Denn Salomo musste auch eine Entscheidung treffen. Nämlich, als er da an der Tür stand und überlegt, rufe ich jetzt die Leibwache, dass sie diese Tür eintritt und ich mir das hole, was mir zusteht als König und Ehemann, oder gebe ich meiner Frau die Freiheit, weil ich sie liebe? Und er hat sich entschieden, sie nicht zu bedrängen, sondern er hat sich entschieden, in dem Moment sich zurückzunehmen und zu gehen. Denn nicht er verfügt über seinen Körper, sondern Sulamit. Salomo hat auch nicht zugelassen, er hat auch entschieden, er hat noch mehr Entscheidungen getroffen, dass diese Bitterkeit über das, was sie gerade getan hat, nicht die Herrschaft über sein Denken bekommt, sondern er ist offen geblieben für Versöhnung. Ja, er nimmt Sulamit bedingungslos an. Ja, er beschreibt sie später, so wie er sie in die Hochzeitsnacht beschrieben hat. Ja, da ist nichts verloren an seiner Liebe zu ihr, wegen dem, was sie in diesem Moment getan hat. Ja, er muss sich auch entscheiden, gehe ich jetzt zu meinen anderen Frauen und hole mir die Befriedigung dort, ja, oder nehme ich mich zurück, enthalte ich mich und warte, bis wir die Beziehung wiederherstellen. Ja? Und wenn er diese Entscheidung getroffen hätte, ich suche meine Befriedigung einfach woanders, dann lebt er am Willen Gottes vorbei. Ja? Und das ist die Realität, natürlich auch für Frauen, aber vor allen Dingen für uns Männer. Wir werden nicht immer Sex haben. Ja? Es gibt so viele Gründe, warum das auch wirklich mal nicht möglich ist. Und wir müssen lernen, uns zu enthalten. Ja? Und am besten lernen wir das schon vor der Ehe. Das entbindet Sulamit natürlich nicht von ihrer Verantwortung als Frau. Denn Sulamit hat in dem Moment die Verantwortung, umzukehren über die Herzenshaltung. Salomo muss natürlich auch umkehren von der Frage, wie lebe ich diese Beziehung. Aber sie muss auch umkehren und muss sich auf ihren ehrlichen Austausch einlassen. Keine Masken mehr, keine Ausreden mehr, sondern ehrlich sagen, warum möchte ich nicht, warum geht es gerade nicht. Oder sich eben auch darauf einzulassen. Ja? Denn ihr Körper gehört nicht ihr selbst, sondern Salomo. Und das Coole ist, Sulamit entscheidet sich danach, sich wieder auf die Nähe einzulassen. Also sie geht diesen Schritt, ja, sie geht zurück zu Salomo, er geht zurück zu ihr, sie begegnen sich und sie versöhnen sich, ja, und sie lassen sich auf die Nähe zueinander ein. Und das Coole ist, das könnt ihr dann selber nachlesen, in Kapitel 6 und 7, sie fokussieren sich beide darauf, was habe ich an meinem Geliebten, ja. Sie gucken nicht mehr darauf, was hat der andere mir für Schmerz zugefügt, sondern sie entscheiden sich, ich möchte darauf schauen, was habe ich an meinem Ehepartner. Und sie fangen an, voneinander zu schwärmen und das geht dann richtig ab, ja. Also sie schwärmen so total schnulzig, würde man jetzt sagen. Ja, aber sie lieben sich und sie freuen sich, dass sie wieder zueinander gefunden haben. Und das Spannende ist, da endet es nicht, sondern diese Einheit, die sie in der Beziehungsebene wiederhergestellt haben, wird auch körperlich wiederhergestellt. In der Hochzeitsnacht steht von Salomo geschrieben, dass er in den Garten kommt, ja, so am Höhepunkt. Also er ist da sexuell initiativ an der Stelle. In Kapitel 6 sagt Sulamit, ich stieg in den Nussgarten hinab. Ja, also sie geht den ersten Schritt dann zur Intimität. Und die Folge ist, da setzte mich mein Verlangen, ich wusste nicht wie, auf die Streitwagen meines edlen Volkes. Das Bild, was sie sagt, ist wie, ich setze mich in eine Achterbahn und die geht ab und ich weiß gar nicht, wie mir passiert. Ja, das heißt, das i-Tüpfelchen auf ihrer Versöhnung ist dann, dass sie miteinander schlafen und Sulamit genießt es total. Ja? Also richtig schön als i-Tüpfelchen dieser Versöhnung, körperliche Einheit. Was können für uns konkrete Schritte sein, wenn für dich vielleicht Sexualität bis jetzt so etwas war, was schmerzhaft ist, ja, wo Konflikte sind, was schambehaftet ist oder wo es vielleicht viel um deine eigene Befriedigung geht, ja, und das haben wir auch erlebt, wenn man nicht darüber redet, wo Erwartungen nicht erfüllt werden, ja, wenn da Druck herrscht, dann dreht man sich, fängt man an, sich darum zu drehen, so entweder was mache ich falsch oder wie bekomme ich das, was ich brauche, das heißt, man fängt an, sich um sich selbst zu drehen, statt um die Einheit und um den anderen. Was können konkrete Schritte sein, um da wieder hin zurückzukommen, wenn ihr das Thema oder wenn ihr die Freude an der körperlichen Intimität verloren habt? Und ich habe euch 4 Punkte mitgebracht, die erste Schritte sein können. Das erste ist das Umdenken. Ja, wir müssen umdenken über Sexualität und über uns selber. Und egal, was du für Erfahrungen mitgebracht hast, wo du Verletzungen erlebt hast, wo Wunden sind, Wir wissen aus der Bibel, dass Sexualität, dass körperliche Intimität ein Geschenk Gottes ist. Es ist was Schönes und es ist zur Freude. Und es ist eine Herausforderung, das so zu sehen, wenn das bis jetzt mit Schmerz verbunden ist. Aber es ist, kann ein erster Schritt sein, zu sagen, Gott, ich möchte dir glauben, dass das etwas Schönes ist, dass du das Beste für mich möchtest und dass es etwas zur Freude ist. Und ich gehe ins Gebet, das wieder zu erleben. Gott, bitte schenk du uns als Ehepaar, dass wir wieder zurückkommen dahin, wie du dir das gedacht hast. Ja. Wir brauchen aber auch das Umdenken über uns selbst. Ja, geht es um meine Befriedigung, geht es um mich? Oder geht es, wie Paulus schreibt, darum, dass zwei Menschen sich einander schenken? Ja, und es ist so wichtig, dass die körperliche Einheit nicht nur die eigene Befriedigung sucht, sondern sich einander schenkt. Ja, die Einheit sucht nicht nur die eigene Befriedigung, sondern schenkt sich einander. So hat sich Gott Ehe gedacht. Und das kann manchmal auch bedeuten, dass ich meinem Gegenüber das gebe, was er gerade braucht. Ja, dass ich mich selbst zurücknehme und das gebe, was er gerade braucht, auch wenn ich nicht dieselbe Freude oder Leidenschaft dazu empfinde. Ja? Nicht aus falsch verstandenem, widerwilligen Gehorsam, ich muss das jetzt, ja? Das macht Intimität kaputt, sondern aus Liebe zu Gott und zu meinem Partner. Und das wird immer so eine Spannung bleiben. Es wird immer diese Spannung bleiben dazwischen, dass Gott es zur Freude für beide gemacht hat und dass es gleichzeitig Situationen gibt, wo jemand etwas braucht, was ich gerade nicht so brauche und wo man sich entgegenkommen kann und darf. Der zweite Punkt ist, redet über das, was euch hemmt. Ja? Wenn dieses Umdenken stattgefunden hat, dann muss man darüber reden, was hemmt mich? Ja? Warum fällt mir das schwer? Warum habe ich Schmerz? Warum möchte ich nicht? Ohne Ausreden, ohne Masken. Redet über Verletzungen und geht diese Verletzungen an. Holt euch vielleicht auch Hilfe. Ja? Manche Dinge, die sind kaputt. Wir sind kaputte Menschen in einer kaputten Welt und wir können uns Hilfe holen, zuerst bei Gott und aber auch bei Menschen, je nachdem, wie diese Verletzungen verursacht sind. Ja. Und wenn einer von beiden, ja, entweder du als Mann oder du als Frau, regelmäßig keine Lust hat, ja, dann ist es nicht die Lösung, wie Salomo das auch nicht gemacht hat, den anderen zu bedrängen, ja, sondern dann ist die Lösung zu fragen, was brauchst du? Was brauchst du, damit du dich wieder an der körperlichen Intimität erfreuen kannst? Ja? Was kann ich dir gerade geben, damit du Freude daran hast? Was kann ich dir geben, damit es für dich nicht mehr so unangenehm ist? Was brauchst du, damit sich das ändert? Redet über das, was euch hemmt. Wenn ihr das nicht tut, wird diese Mauer bleiben. Wenn ihr das getan habt, ist die wichtige dritte Frage, entdeckt, was euch gefällt. Ja, das ist auch total wichtig. Und da geht es jetzt dann sozusagen in die langfristige Praxis. Das Coole ist, die Bibel schreibt sehr wenig darüber, wie geht denn das jetzt eigentlich? Ja, also die Bibel ist kein Anatomiebuch. Gott beschreibt uns nicht exakt, wie kann ich jetzt den besten Sex haben, sondern ja, da ist ganz viel bildhaft. Ja, und Gott gibt uns ganz viel Freiheit darin, wie leben wir denn jetzt gemeinsam Sexualität aus, wenn das Ziel, dass beide sich daran erfreuen, erfüllt wird. Ja? Aber darin, in diesem Ziel, haben wir ganz viel Freiheit. Ja? Das bedeutet, wir können auch ganz viel darüber nachdenken, was mögen wir denn jetzt? Ja? Was freut mich? Findet raus, ja, was gefällt euch, wo mögt ihr Berührungen, wo vielleicht eher nicht so, was bringt euch in Stimmung, welche Orte gefallen euch, ja. Ganz viele Fragen, die ihr euch stellen könnt, um das auszuprobieren. Ja, das ist ganz viel Raum auch für Kreativität, auch Dinge anders zu machen. Manchen Leuten fällt es schwerer, Dinge anders zu machen, mir zum Beispiel in jedem Lebensbereich, anderen fällt es leichter, aber es ist wichtig, ja. Es ist wichtig, auch zu schauen, wie können wir das schöner machen, ja? Wie können wir mehr Freude daran empfinden? Was müssen wir vielleicht ändern? Und dafür braucht man Zeit, ja? Ich glaube, gerade wenn man Kinder hat, kann ich jetzt nicht mitreden, aber dann ist es umso wichtiger zu schauen, wo können wir uns Zeit nehmen? Wo können wir Routinen durchbrechen? Wo können wir uns bewusst Zeit nehmen, um uns aufeinander einzulassen? Wo der Kopf frei ist, ja? Wo keine To-Dos sind, sondern wo man wirklich mal Freude entdecken kann. Man kann sich auch dazu verabreden, wenn euch das nicht zu sehr einschränkt im Kopf, kann es ja auch sein. Also da müsst ihr schauen, und da muss man schauen, was hilft uns dabei, kreativ zu werden. Wenn es euch schwerfällt, ins Gespräch zu kommen, sowohl über die Beziehung an sich als auch weitergehend, empfehle ich euch an dieser Stelle einmal den Crashkurs Leidenschaft von Jürgen Fischer, frogwords.de. Den gibt es kostenlos als PDF. Das ist eine Auslegung zum Hohelied, also das ist ein bisschen länger und ein bisschen gehaltvoller. Wenn ihr Freude daran habt, ja, zusammen die Bibel zu entdecken und über das Thema Sexualität zu reden, dann ist das eine gute Möglichkeit. Das ist, wie gesagt, eine Auslegung, und es gibt immer Anwendungsfragen für euch als Ehepaar am Ende jedes Abschnitts. Eine andere Möglichkeit sind Bücher. Ja, es gibt christliche Bücher, die zum Thema Sexualität schreiben. Es gibt auch einige sehr gute. Es gibt auch einige, die sehr praktisch werden, ja, und auch sehr praktische Tipps geben. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich auch ansprechen. Und als vierten Punkt, wenn ihr entdeckt habt, was euch gefällt, pflege, was euch anvertraut ist. Ja, pflege, was dir anvertraut ist. Sowohl deinen Körper, den Gott dir anvertraut hat, als auch den Körper deines Ehepartners, den er oder sie dir anvertraut. Ja, wenn beide sowohl ihren Körper als auch den ihres Partners pflegen, dann könnt ihr möglichst lange Freude aneinander haben. Ja, das heißt, gesunder Lebensstil, Hygiene und so weiter. Alles, was guter Sexualität zuträglich ist oder schlechter eben abträglich ist. Das gilt aber nicht nur für den Körper, sondern das gilt auch für die Beziehungsebene. Ja? Also pflegt die Beziehung, denn wenn die Beziehung, die emotionale Verbundenheit nicht funktioniert, dann funktioniert auch Intimität nicht. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir uns auch im Alltag einfach zwischendurch immer mal berühren und Zärtlichkeiten austauschen. Das kann helfen, dass das, wenn es dann um so richtige Intimität geht, dass das nicht mehr so fremd ist. Es kann eben auch bedeuten, dass ihr viel miteinander redet, ja, und dass diese Sexualität umgeben ist von Beziehungsintimität. Pflegt aber auch die Beziehung zu Gott, denn auch die geistliche Ebene ist wichtig, haben wir gelernt. Auch da können Hindernisse sein, ja, auf dem Weg zu echter Erfüllung. Und das ist das Wichtige, denn wenn wir ein richtiges Bild von Gott haben, ja, von einem liebenden Vater, der dich so sehr geliebt hat, der sich selbst für dich hingegeben hat, in Christus, dann haben wir auch das Bild von der Sexualität als Geschenk Gottes, was für Freude da ist, was gut ist für uns. Und ich möchte dafür beten, dass wir diese Freude an Gott und aneinander immer mehr entdecken. Steht gern dazu auf. Wenn ihr möchtet, sagt am Ende Amen dazu, wenn euch das auch auf dem Herzen liegt. Gott im Himmel, danke, dass du Gott bist, dass du uns so sehr liebst, dass du dich selbst für uns hingegeben hast in Christus. Danke, dass du es gut mit uns meinst und dass du es auch im Bereich Sexualität gut mit uns meinst. Und Herr, du siehst bei jedem von uns das Leid, den Schmerz, die Schuld in seinem Leben, die wir irgendwie mitbringen in Beziehungen, in Ehe, das, was kaputt ist und was es schwer macht, einander zu genießen. Und Herr, wir bitten dich, dass du Hindernisse abbaust, ja, bei jedem von uns in den Beziehungen, dass wir umdenken können, dass wir reden können, dass wir ehrlich werden voneinander, was uns hemmt. Herr, dass du uns gleichzeitig die Freude gibst, ja, daran, dich zu entdecken und einander zu entdecken und Schritte zu gehen. Und wir bitten dich, großer Gott, dass du Beziehungen heilst, dass du Ehen heilst, dass du sie auf ein gesundes Fundament stellst, und dass wir dich und deine Größe und deine Güte immer mehr sehen. Amen.